Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Was seht ihr auf dem Bild?
Arbeiter.
Mauerbau.
Bewacher. Israelische Siedler.
Israelische Siedler. Das haben wir, glaube ich, alles. Ich habe es nur für die Kassette wiederholen lassen. Auf der Kassette. egal, gell? An welche biblische Geschichte erinnert uns dieses Bild? An Nehemia. Vielen Dank. Ich möchte nur gerne mit uns beten. Und lieber Vater, wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass dein Wort uns berührt, dass wir die Wunde in deinem Wort entdecken dürfen und dass wir gestärkt nach Hause gehen dürfen, dass wir auch befreit nach Hause gehen dürfen und dass wir am Morgen wieder gestärkt in unseren Alltag gehen dürfen. Gib du mir die richtigen Worte, nimm du alles weg, was stört und was nicht dein Wille ist. Und erbaue du uns. Amen. Wir lesen gleich zu Beginn im Buch von Nehemia, dass er eigentlich eine sehr wichtige Aufgabe hatte. Er war Mundschenk vom König von Babel. Er machte seine Aufgabe gut. Eines Tages kamen Botschafter, die haben gesagt, Nehemia, in Jerusalem sieht es gar nicht gut aus. Die Stadt deiner Vorfahren liegt in Trümmern. Und die übrig gebliebenen, die wenigen, die leben in Schmach und in Schande. Und wir lesen in Nehemia 2, die Verse 1 und 2. Und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand. Da nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Und der König sagte zu mir, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. Der Nehemia, der war nie vor dem König krank, egal wie es ihm ging. Und als er gehört hat, dass die Mauer in Jerusalem am Boden liegt, da konnte er seine Traurigkeit selbst vor dem König nicht mehr verbergen. Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Der König, der lässt Nehemia nach kurzer Zeit ziehen und Nehemia untersucht bei Nacht die Stadtmauer von Jerusalem. Und er findet keine intakte Stelle, alles war niedergerissen und die Tore vom Feuer verzehrt. Ein bisschen weiter, später in Kapitel 3, in dem Vers 1, da lesen wir, und der hohe Priester Eliaschib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf, und sie bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein, und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananel. Das ganze Kapitel ist voll mit den ganzen Männern und Familien, die die Stadtmauer gebaut haben. Und die ersten, die uns, von denen wir hören, das war der Priester. Und er hat nicht einfach nur das Tor eingesetzt mit seinen Brüdern, sondern er hat einen Gegenstand geheiligt. Der Priester hat gewusst, das ist das Tor von Jerusalem und er hat es geheiligt. Trotz unterschiedlichen Widerständen konnte die Mauer in 52 Tagen fertiggestellt werden. Die Voraussetzungen für Schutz und Sicherheit in Jerusalem waren wieder gewährleistet. Bei meiner letzten Predigt haben wir uns mit der persönlichen Schutzmauer als Bild für das geistliche Wachstum in unserem Leben beschäftigt. Und die Mauer bestand, ich wiederhole es nochmal kurz, aus folgenden Bausteinen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Gottes Wort, der Schatz für dein Leben. Gebet, nach dem Amen bete weiter. Glaube, Hoffnung und Vertrauen. Bereitschaft zur Verkündigung von Gottes Wort, egal wo, egal wann, weise zurecht, ermahne, ermutige, Gehorsam und Unterordnung, du bist Gott nicht egal, Vergebung und Buße, Gott vergibt, du bist frei. Wir alle wissen das aus unserem eigenen Leben, die Vorsätze sind da, aber wenn es dann tatsächlich an den Bau von so einer Mauer geht, dann schauen wir unser Leben an und stellen fest, dass wir oft fallen. Wir bauen heute eine Mauer auf, legen einen Stein drauf und am nächsten Tag reißen wir wieder ein. Und wir kommen jedes Mal zu der Erkenntnis, dass wir es allein aus eigener Kraft gar nicht schaffen. Die Umstände in unserem Leben, die dürfen uns niemals davon abhalten, die Mauer zu bauen. Die Umstände in unserem Leben dürfen uns niemals davon abhalten, in unserem geistlichen Leben zu wachsen. Und der Nehemia, das sollte für uns an dieser Stelle ein Beispiel sein. Wenn Gefahr droht, wenn Konflikte kommen und Widerstände, dann bauen wir halt mit Schwert und Schild einfach weiter. Aber wir bauen im Vertrauen auf Gott an unserer Mauer weiter. Ich nannte letztes Mal drei Mauern in meinem Leben. Das eine war die persönliche Mauer, die haben wir uns ausführlich angeschaut. Dann die Mauer um unsere Familie und die Mauer um unsere Gemeinde. Ich möchte gerne heute nur die Mauer um unsere Gemeinde anschauen. Ich denke, einige von uns, die betrifft es nicht, die Mauer um die Familie. Das ist zwar auch spannend, aber ich denke, das könnten wir auch mal irgendwann in einer kleinen Diskussionsrunde besprechen. Und auf der anderen Seite denke ich, dass viele Punkte, viele Bausteine der Mauer um unsere Gemeinde auch für unsere Familien zutreffen. Was sind denn die Bausteine für die Mauer um unsere Gemeinde? Welche Bausteine geben unserer Gemeinde Schutz und Sicherheit? Und die Frage, an welchem Teil der Mauer stehe ich und baue weiter? Ich habe auf der Suche nach diesen Bausteinen im letzten Buch der Bibel angefangen, der Offenbarung. In Kapitel 2 und 3, da werden uns 7 Gemeinden beschrieben und die 7 Gemeinden, die bekommen alle ein Zeugnis. Ich weiß nicht, ob man es theologisch machen darf, ich habe es einfach gemacht. Ich habe die Gleichnisse oder die Zeugnisse miteinander verglichen und ich habe geguckt, wo gibt es Zusammenhänge und Übereinstimmungen. Und habe anhand von dieser Liste dann versucht, meine Predigt und die Bausteine für die Gemeinde zu gliedern. Was interessant ist, vor jedem Zeugnis stellt sich die Person vor, die die Gemeinde bewertet. Das ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwierig zu verstehen, weil es schwierig beschrieben ist. Aber in Offenbarung 2, Vers 8, das ist das Zeugnis für die Gemeinde in Smyrna, da heißt es: Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Die 7 Gemeinden, die wurden von Jesus bewertet. Jesus hat für die 7 Gemeinden ein Zeugnis ausgestellt. Und was interessant ist, jedes Zeugnis beginnt mit dem Satz, ich kenne dich. Das ist mein erster Punkt, ich kenne dich. Der zweite Punkt, der kommt oft gegen Ende von dem Zeugnis, ich nenne den jetzt aber trotzdem als zweiten Punkt, überwinde. Der dritte Punkt, tut Buße und vergebt einander. Und der vierte Punkt, wer ein Ohr hat, der höre. Mein Schwerpunkt von heute, das liegt auf dem zweiten Punkt. Die anderen drei Punkte, die werde ich nur kurz ansprechen. Aber ich möchte nicht zu viel Zeit verlieren und versuche mich tatsächlich nur auf den zweiten Punkt zu, meinen Schwerpunkt zu setzen. Ich kenne dich. Wisst ihr, was mir hilft, wenn ich hier vorne stehe? Ihr kennt mich. Wisst ihr, was mich wundert? Ihr bleibt alle sitzen. Ihr kennt mich und ihr wisst, dass ich manchmal eine Mauer aufbaue und am nächsten Tag diese schnell wieder einreiß. Ihr wisst, dass ich oft im Glauben schwach bin und trotzdem hört ihr mir zu. Es gibt mir Kraft, weil ich weiß, dass ihr hinter mir steht. Und wie gut ist es zu wissen, dass der uns bewertet, dass der uns kennt. Jesus kennt uns, Jesus kennt dich, er kennt mich. Jede noch so dunkle Ecke in unserem Leben, Jesus kennt sie. Er kennt deinen Schmerz und deine Trauer. Er kennt deine Wut und deine Verzweiflung. Er kennt dich. Er kennt uns als Gemeinde hier in Biesingen. Als Jesus in Johannes 1 seine Jünger beruft, da kommt Nathanael zu ihm her und sagt, woher kennst du mich eigentlich? Und Jesus sagt, ehe dich dein Bruder gerufen hast, als du da unter dem Baum saßt, habe ich dich gesehen. Und der Nathanael kommt wie aus der Pistole geschossen, drei Begriffe für den Messias. Rabbi, Sohn Gottes, König Israels. Ich weiß nicht, ob mir auf Anhieb schnell drei Begriffe für Jesus, drei andere Begriffe für Jesus finden. Der Nathanael, der hat auf Jesus gewartet. Und Jesus sagt, ich kenne dich. Psalm 139, die Verse 1 bis 3. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Wenn wir das auf unsere Gemeinde übertragen, dann sagt Gott zu uns, ich kenne euch. Ich bin mit all euren Wegen vertraut. Und in Jesaja 49, Vers 15, da sagt Gott zu seinem Volk, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Gott benutzt hier das Bild von einer Mutter, die ihr Kind stillt. Und wir alle wissen, dass eine Mutter treu ist. Und Gott weiß, dass es Frauen gibt, die ihre Kinder nicht wollen. Und Gott sagt, ich werde immer zu euch stehen. Ich werde euch immer lieben. Ich werde dich niemals vergessen. Du wirst uns nicht vergessen, wir sind dir nicht egal, du kennst uns. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, überwinde. Die sieben Gemeinden leben alle in der Welt und leben in ganz unterschiedlichen Situationen und haben mit unterschiedlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Und dementsprechend fällt die Bewertung und die Beurteilung unterschiedlich aus. Kann man mal bitte die nächste Folie einblenden? Ich habe folgende Bausteine für mich persönlich definiert. Erstens, zurück zur ersten Liebe. Zweitens, fürchte dich nicht und mach dir keine Sorgen. Drittens, zurück zur gesunden Lehre und bewahre meine Worte. Viertens, halte dich von der Unzucht fern. Und fünftens, du sollst wachen und leben. Erstens, zurück zur ersten Liebe. Wer kennt die Jahreslosung, ist noch ganz frisch für dieses Jahr von euch. Die Jahreslosung 2024. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Vielen Dank. Warum fangen wir jetzt an, über Liebe zu reden? Wir schauen in die Welt und stellen fest, die Liebe fehlt. Wir schauen in unsere Gemeinde und stellen fest, die Liebe fehlt. Wir schauen in unsere Familien und stellen fest, die Liebe fehlt. Und wir schauen in unser Herz und stellen fest, die Liebe fehlt. Wir kämpfen und wir mühen uns ab, aber wir bringen keine Liebe hervor. Wir haben neulich das Fest der Liebe gefeiert. Und selbst an Heiligabend war ich nicht in der Lage, Liebe zu üben. Und mir kommen schnell Bibelverse in den Sinn wie Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Und das ist für mich ein Indiz, dass wir in der Endzeit leben. Und dann kommt mir der Noah in den Sinn, wo es heißt, die Menschen waren alle böse. Und mir zeigt das eigentlich auf, dass sich der Mensch durch all die Jahrtausende nicht geändert hat. Der Mensch liebt nicht. Was ist denn eigentlich Liebe? Ich mache es kurz und biblisch. In Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gott gibt uns seinen Sohn, als wir noch Feinde waren. Sie haben ihn angespuckt, ausgepeitscht und durch die Straßen geschleift. Jesus sagt zu seinen Jüngern, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was ist Liebe? Jesus wurde eines Tages mal von einem Schriftgelehrten nach dem höchsten Gebot gefragt. Was sagt Jesus? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von all deiner Kraft, mit all deiner Kraft. Das zweite ist ihm aber gleich. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. 1. Johannes 4, Vers 11. Und ich habe in der Vorbereitung viele Bibelstellen gefunden, wo wir als Gemeinde aufgefordert werden, uns gegenseitig zu lieben. Wir sollen uns mit ungeheuchelter Liebe lieben. Wir sollen in der Tiefe fest verwurzelt sein. Wir sollen uns in Liebe ertragen. Und wir sollen in der Liebe wachsen. Und Johannes bringt es auf die Spitze. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. 1. Johannes 4, Vers 20. Alles, was ihr tut, geschiehe in Liebe. Wisst ihr, wenn mir meine Kinder egal wären, dann wäre mir die Erziehung egal. Mir wäre es egal, wie sie sich entwickeln würden. Ich würde mich nicht so abmühen. Wenn ich meine Kinder nicht lieben würde, würde ich zu ihnen sagen, mach du doch deine eigenen Erfahrungen. Mach das, was dir gut tut. Wenn ich meine Kinder nicht lieben würde, würde ich sagen, mach doch, was ihr wollt, ich hau jetzt ab. Ich habe vorhin gesagt, dass die Bausteine von unserer Mauer für die Gemeinde und für die Familie oft gleich sind. Und die Liebe, das ist so ein gemeinsamer Baustein. Die Liebe sollte unser Antrieb sein in der Familie und in der Gemeinde. Alles, was wir tun, sollen wir aus Liebe machen. Die Liebe muss bei allem, was wir tun, unser Antrieb sein. Wenn nicht Liebe drin ist, nehme ich lieber gar nichts. Was ist einer der Unterschiede zwischen unserer Gemeinde und einem Dackelverein? Jesus sagt zu seinen Jüngern, und wir kennen die Jünger alle ziemlich gut, in Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn, ihr Liebe untereinander habt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wisst ihr, wir als Gemeinde, wir werden hier in dieser Welt gemessen, ob wir uns lieben oder nicht. Die Welt erkennt uns als Nachfolger Christi, wenn wir Liebe untereinander haben. Und es ist ganz arg wichtig, bevor wir irgendwelche große Werke vollbringen müssen, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu lieben. Und ich habe gerade gesagt, was es heißt, sich gegenseitig zu lieben. Wenn die Liebe nicht das oberste Ziel ist, macht das alles hier keinen Sinn. Wenn wir uns nicht lieben, dann wäre es sinnvoller, jeder von uns kauft sich einen Dackel und wir treffen uns nächste Woche sonntags als Dackelverein. Nochmals kurz zur Erinnerung, das Fundament von unserer Mauer, von der persönlichen und von der Gemeinde, ist Gott. Das Fundament muss Gott sein. Und der erste Stein, den wir heute auf das Fundament setzen, ist die Liebe. Lasst uns wieder zur ersten Liebe zurückkehren. Wo baust du mit Liebe diese Mauer auf? Zweiter Punkt, fürchte dich nicht und mach dir keine Sorgen. Jesus sagt zu der Gemeinde in Smyrna, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Und ein paar Verse weiter, da sagt Jesus zur Gemeinde, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden musst. Jesus kennt uns und er weiß, dass wir Angst haben. Auch das ist ein Thema in unserer Zeit. Wir haben zwar volle Kühlschränke, wir haben so viel Geld auf dem Konto, dass es reicht. Unsere Kinder können hier in Deutschland zur Schule gehen. Wir haben medizinische Versorgung. Wir haben Frieden im Land. Wir können uns hier als Gläubige frei versammeln und trotzdem haben wir für irgendetwas Angst. Wir haben Angst davor, dass sich irgendwas in unserem Leben negativ verändert. Wir haben Angst davor, dass unser Reichtum weggeht. Wir haben Angst vor Bedrängnis und Armut. Wir haben Angst davor, dass das, was die Bibel uns verspricht, irgendwann uns treffen wird. Wisst ihr, wir beten für verfolgte Geschwister überall auf der ganzen Welt und hoffen inständig, dass es uns nicht treffen wird. Die Angst in Deutschland, die ist gerade so präsent, dass wir nur noch gefühlt über Angst reden. Und wisst ihr, das Schlimme, die Angst macht uns Christen vor uns nicht Halt. Und ich bekomme Angst, wenn ich Nachrichten schaue. Und wenn ich ehrlich bin, dann beschäftige ich mich mehr mit Nachrichten wie mit Gottes Wort und es macht mir Angst. Wenn ich meinen Schwerpunkt umdrehe, wenn ich mich mehr mit Gottes Wort beschäftige und weniger mit Nachrichten, es ist wichtig, dass wir wissen, was hier abgeht, aber wenn ich mich mehr mit Gottes Wort als mit Nachrichten beschäftige, dann schwindet die Angst. Wenn wir unsere Mauer regelmäßig reparieren und weiterbauen, dann brauchen wir keine Angst haben. Wir befinden uns in Sicherheit. Eine biblische Wahrheit ist, dass uns Christen Ruhe und Frieden in Christus versprochen ist. Das heißt, es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber das heißt, wir haben Friede und Ruhe in unserem Leben. Der zweite Baustein von dieser Mauer ist die Tatsache, dass Jesus zu uns sagt, habt keine Angst, macht euch keine Sorgen. Und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nation in Ratlosigkeit bei brausenden und wogenden Meer. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ich schaue nach Osten und sehe Russland und China und Nordkorea und ich habe Angst vor Krieg in Europa. Ich schaue in den Nahen Osten und habe Angst vor Terror. Ich schaue in den Süden und habe Angst vor Migranten. Ich schaue in den Westen und habe Angst vor Instagram, YouTube und KI. Ich schaue in den Norden und sehe Greta Thunberg und Pippi Langstrumpf und ich denke, naja, im Norden ist vielleicht doch noch am sichersten. Wisst ihr, der Reinhard May, der hat mal in einem Lied geschrieben, ich möchte gern am liebsten in die Südsee auswandern. Und wisst ihr, wir haben die Hoffnung, dass wenn wir auswandern, dass es uns irgendwo besser geht. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr habt auf der Welt Angst. In der Welt, da habt ihr Angst und Bedrängnis. Egal, wo wir hingehen als Christen, egal, wo wir flüchten, wir werden Angst haben. Jesus kennt dich. Und Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Und wir sollen auch überwinden, weil Jesus überwunden hat. An Himmelfahrt sagt Jesus zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde. Auf der Erde. Im Jugendkreis sind alle ein paar sind da, gell? Epheser 1. Jesus wurde Macht gegeben. Und in Epheser 1, da heißt, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt. Genau die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten erweckt hat, die lebt in uns. Wir brauchen keine Angst haben vor irgendwelchen Tyrannen. Wir brauchen keine Angst haben vor unserem Nachbar, vor unserem Chef, weil Gottes Kraft in uns lebt. Und Jesus sagt, ihr habt Angst, aber schaut auf mich, ich habe überwunden. Und wie geht der Satz weiter? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wie geht er weiter? Ja, laut. Ja, darum geht hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Ihr wollt auswandern, dann macht es. Aber geht als Missionare. Lasst euch berufen und tragt die Botschaft Gottes in die Welt. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Mein dritter Baustein, zurück zur gesunden Lehre und bewahre meine Worte. Die Gemeinde in Pergamon, die lebte da, wo der Satan seinen Thron aufgestellt hat. Ich glaube, das war kein kuscheliger Platz. Und sie bekommt die klare Aufforderung, kehrt zurück zur gesunden Lehre. Die Gemeinde in Philadelphia, die kommt in meinen Augen am besten weg. Und Jesus ermutigt die Gemeinde, Gottes Wort weiter zu bewahren. Zurück zur gesunden Lehre und bewahre meine Worte sind für mich die weiteren Steine, mit denen wir unsere Mauer bauen möchten. Wir alle kennen die geistliche Situation in unserem Land. Und wir haben angefangen, nicht mehr das zu predigen, was in der Bibel steht, sondern das, was ihr hören wollt. Wir predigen das, was der Mensch hören wollt. Und wisst ihr, wenn ich ganz ehrlich bin, dann rede ich lieber über das, was ihr hören wollt. Lieber, ihr geht zufrieden nach Hause, ich ecke nirgendwo an, wir haben im Auto keine Diskussion und das Mittagessen ist auch gerettet. Aber wisst ihr, ich denke an die Erziehung meiner Kinder zurück. Und wenn ich meine Kinder erziehe, dann sagen sie im ersten Moment, ach Papa, du bist aber super. Erziehung bringt manchmal Tränen. Und wir dürfen uns gegenseitig korrigieren und gegenseitig erziehen. In Liebe. Wie sieht es aus? Gott gibt seinem Volk 10 Gebote. Im ersten heißt, du sollst mich lieben. Und Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Auch da ist wieder deutlich, dass Gott eine Liebesbeziehung zu seinen Menschen haben möchte. Im dritten Gebot sagt Gott zu den Menschen, du sollst an 6 Tagen arbeiten, aber der 7., der ist heilig für mich. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du, dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und dein Fremder. Was heißt dieses Gebot für uns in unserem Leben? Gott möchte nicht, dass wir wie Maschinen arbeiten. Er gibt uns 6 Tage zum Arbeiten, wobei wir die Stundenzahl pro Tag selber festlegen. 6 Tage gibt Gott uns für die Arbeit, aber der 7. Tag soll Gott gehören. Und es gilt nicht nur für mich, sondern es gilt für meine Kinder, meine Mägde, mein Vieh. Selbst der Sklave in meinem Haus darf an diesem Tag nicht arbeiten. Sehen wir die Qualität von diesem Tag. Weil Gott uns liebt und weil Gott weiß, was gut für uns ist, sagt er, gib mir einen Tag, an dem du die Beziehung zu mir pflegen kannst. Wir brauchen diesen Tag der Ruhe, um mit Gott ganz bewusst in Beziehung zu treten. Was ist unsere Antwort? Wisst ihr, wenn wir Gott lieben und wenn wir das Gebot verstehen, dann stellen wir keine Fragen zu diesem Gebot. Jetzt sind wir ja aufgeklärte Männer und wir stellen fest, oh, die Frau ist da gar nicht erwähnt. Das ist aber praktisch. Der Tag gilt für mich, für meine Kinder, für meine Magd, für meine Sklaven und für mein Vieh. Aber die Frau, die darf am Sonntag kochen. Und wisst ihr was? Ich habe eine Bibelstelle gefunden, die steht in 1. Mose. Und wenn sie in 1. Mose steht, ist sie sicherlich wichtig. Der alte Abraham in sein Zelt zu Sarah und sagte, nimm schnell 3 Maß Mehl, Weizen, Grieß, Knete, mach daraus einen Kuchen. Wie praktisch für die Sarah. Sie braucht kein Backbuch und kein YouTube. Sie hat einen Mann. Und der Mann weiß, was in der Teig kommt. Du musst nur mich fragen. Wann hat das Volk Israel gewusst, dass Schabbat ist? Wer weiß es? Ab wann hat das Volk Israel gewusst, während dem Auszug aus Ägypten, jetzt ist Schabbat? Am 6. Tag sagt Gott zu seinem Volk, ihr dürft doppelt sammeln und es wird euch nicht kaputt gehen. Und das Doppelte, was ihr gesammelt habt, das muss für den nächsten Tag reichen. Ich glaube, meine Frau, die muss nachher noch kochen, aber es gibt was Leckeres. Aber wie hilfreich wäre das für meine Frau, wenn sie heute nicht kochen müsste? Wenn sie gestern schon vorgekocht hätte und wir müssten es nur noch warm machen. Das ist vielleicht für uns jetzt ein bisschen spaßig gemeint, aber für das Volk Israel, die sich nicht sicher waren, ob sie wirklich einen Fehler begehen und wenn ich einen Fehler tue, muss ich ein Tier opfern, muss ich ein Opfer bringen. Für die war das nicht so spaßig, am siebten Tag zu ruhen. Und sie fangen an, sich um das Gebot, du sollst den siebten Tag heiligen, einen Zaun zu bauen. Jetzt gehen wir gern spazieren. Es gibt Menschen, die gehen nicht gern spazieren. Für die spazieren gehen Arbeit. Und jetzt sagt einer, ja gut, ich darf am Schabbat nicht arbeiten, ich darf am Schabbat nicht spazieren gehen. Was machen wir jetzt damit? Jetzt entsteht hier ein Konflikt in der Gemeinde. Und jetzt sagt der eine, 100 Schritte reichen am Schabbat. Und die anderen sagen, nee, 2000. Was bewahrt uns vor dem Gebot, das nicht zu brechen? Und dann sagt der Unfromme, naja, 100 Schritte sind schon ein bisschen weniger. Ich orientiere mich an den Frommen und sage 2000 Schritte. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Wisst ihr, Gott geht es nicht darum, dass wir unseren Sonntag auf irgendwelche Schritte festlegen. Gott möchte, dass wir sein Wort aus Liebe halten. Eric Liddell, der hat 1924 an den Olympischen Spielen teilgenommen. Und seine Disziplin, wo er die Goldmedaille sicher hatte, lag auf einem Sonntag. Und er sagte, ich laufe am Sonntag nicht. Selbst der König kam und wollte ihn überzeugen. Und er hat gesagt, nein, der Tag gehört dem Herrn. Und irgendwann gab es 300 oder 400 Meter Lauf, ich weiß es nicht. Der war nicht an einem Sonntag. Das war nicht die Disziplin, wo der Eric Liddell seine Goldmedaille erwartet hatte. Und er läuft diesen Lauf und er gewinnt. Und da stelle ich in meinem Leben fest, ich stehe oft sonntags am Fußballrand und stelle fest, was hat der Tag für mich für eine Bedeutung? Wie viel Wert hat der gottgegebene Ruhetag in meinem Leben? Wir sollen Gottes Wort bewahren. Es ist der Schatz für unser Leben, der Wegweiser, die Leitplanke. Gott möchte, dass wir durch sein Wort auf dem richtigen Weg bleiben. Aus Liebe. Weil Gott uns liebt, ist es ihm nicht egal, wie wir leben. Im Psalm 119, da gibt es ganz arg viele wunderbare Worte zu Gottes Wort. Und da heißt es, von jedem bösen Pfad habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich deine Worte bewahre. Der Psalmist, der war sich bewusst, wenn ich Gottes Wort nicht halte, dann stehe ich in der Gefahr, vom rechten Weg abzukommen. Und der Paulus, der schreibt in 2. Timotheus 4, in den Versen 2 bis 4, dem Timotheus folgendes. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe Weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Der Paulus, der beschreibt hier ziemlich klar, was ungesunde Lehre ist. Ungesunde Lehre ist das, was dich in deinem Ohr kitzelt. Ungesunde Lehre ist nicht die Wahrheit, sondern das sind irgendwelche menschengemachten Fabeln. Und der Paulus sagt, halte dich davon fern. Für das gesunde Zusammenleben in der Gemeinde gibt uns die Bibel klare und zeitlose Aussagen, an denen wir uns prüfen und korrigieren lassen müssen. Die sind unstrittig, da muss man nicht diskutieren. Und auf der anderen Seite gibt es Verse, die schwierig zu verstehen sind, und wir fangen an, darüber zu diskutieren und legen diese Verse aus. Und für solch strittige Verse, da habe ich für mein persönliches Leben folgende Hinweise gefunden. Die sagt Paulus dem Titus in Titus 2, Vers 7, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre beweise Unverdorbenheit und würdigen Ernst. Wisst ihr, wenn ich hier vorne stehe und ein Gebot aufstelle, dann möchte ich ein gutes Vorbild sein. Ich möchte hier keine Gebote aufstellen und wenn ihr mich in der Welt seht, dann seht ihr, dass das gar nicht stimmt, was ich lebe. Ich möchte ein gutes Vorbild sein. Und das Zweite, steht in Jakobus 1, Vers 19, und das sage ich auch zu mir. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Zorn, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und das muss ich mir oft sagen, wenn ich halt einfach mal dein Maul. Bevor du irgendwas sagst, mach deinen Kopf an und denk nach. Und wenn du nachgedacht hast und wenn es gut ist, dann sag's. Und wenn es Zorn bringt, dann sei lieber still. Wie gesagt, es gilt für mich, aber wir als Gemeinde, wir werden aufgefordert, Gottes Wort zu bewahren und mit gesunder Lehre unsere Mauer weiterzubauen. Wir möchten an Gottes Geboten festhalten, weil wir wissen, dass sie gut für unsere Zusammenleben sind und möchten uns in Liebe gegenseitig an die gesunde Lehre erinnern und korrigieren. Halte dich von der Unzucht fern. Ab jetzt wird es kürzer, weil die Unzucht ist in meinem Leben kein Problem. Und da zitiere ich gern den Psalm 91, wenn Tausende an meiner Seite fallen und Zehntausende an meiner Rechten, mich trifft es nicht. Ach, wie gut. Und in 1. Korinther 10, Vers 12 steht, darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Das Apostelkonzil in Jerusalem gibt den Christen aus den Heiden vier Gebote mit. Ihr sollt euch fernhalten von den Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut. Darf ich Blutwurst essen? Darf ich Unzucht treiben? Bei der ersten Frage tut sich der Schwabe ein bisschen schwer. Bei der zweiten Frage sagt der Pietist auf gar keinen Fall. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Und genau der gleichen Gemeinde sagt Paulus, und darüber bin ich sehr erschrocken, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Das fand ich krass. Die Nationen kommen zu uns in Gemeinde und stellen fest, na, so wie die Christen das treiben, das ist nicht mal bei uns der Fall. Die 10 Gebote, da heißt es, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren. Zwar fällt es mir schwer, aber ich möchte aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu meiner Frau mich an die Gebote halten. Und Jesus sagt, ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wir haben vorhin von den 2000 Schritten gesprochen. Und jetzt fängt Jesus hier an, um das Gebot einen Zaun zu bauen. Jesus sagt, der Ehebruch geschieht nicht im Bett, sondern der Ehebruch, der geschieht bereits mit einem Auge. Warum baut Jesus diesen Zaun auf? Weil Jesus weiß, dass die Ehe das Wichtigste ist, was es auf dieser Erde zu schützen gilt. Und deswegen sagt Jesus, wenn du mit einem Auge eine Frau ansiehst und sie begehrst, dann begehst du schon Ehebruch. Wir sollen keine Unzucht in der Gemeinde treiben. Wir sind lang nicht so schlimm wie die Korinther. Und wir müssen jetzt auch nicht anfangen, dass die Frauen irgendwie in Schneeanzügen kommen oder dass wir getrennt voneinander sitzen müssen oder dass Männer mit Frauen nicht reden dürfen. Aber wisst ihr, ihr Frauen und ihr Mädels, ihr müsst euch bewusst machen, dass wenn ihr einen Rock anhabt, der Rock in den Augen der Männer kürzer wird und die Hose enger. Und ich würde mir wünschen, und wir machen da jetzt kein Gebot raus, das ist ein Wunsch, fragt euch das nächste Mal, wenn ihr euch anzieht, ob es deinem Bruder was bringt oder nicht. Ihr sollt euch das Schwachen annehmen. Und wir Männer sind gern die Starken, die sagen uns voran. Aber wisst ihr, in der Unzucht, da fallen wir als Erstes. Was wäre, wenn du das nächste Mal sagen würdest, ich ziehe das Kleidungsstück nicht an, nicht weil ich es nicht darf, sondern weil ich meine Brüder im Glauben unterstützen und vor Unzucht schützen möchte? Unzucht ist bei uns in der Gemeinde gar kein Thema. Vielleicht nicht hier in der Gemeinde und vielleicht nicht jetzt. Aber unser Leben geht ja auch daheim im Verborgenen weiter. Ich setze den nächsten Stein auf unsere Mauer. Hilfst du mir mit? Fünftens, du sollst wachen und leben. Ich fasse kurz zusammen. Die Gemeinde in Sardes wird vorgeworfen, dass sie zwar leben, aber tot sind. Und sie sollen wachen und nicht schlafen. Die Gemeinde in Laodicea, da heißt es, du bist weder heiß noch kalt. Jesus hat mit seinen Jüngern das Passa gefeiert. Und nach dem Fest geht Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Wir kennen die Geschichte und Jesus sagt, bleibt wach und betet. Jesus geht ein Stück weiter, kommt nach einer gewissen Zeit zurück und er sieht seine Jünger schlafen. Wir erinnern uns noch an den Mose, der da stand und wenn seine Hände müde wurden, dann hat das Volk Israel verloren, den Kampf verloren. Der Mose musste gestützt durchbeten und Israel hat gewonnen. Jesus ist in seiner schwierigsten Zeit, in seiner schwersten Zeit seines Lebens und er kommt zurück und die Jünger pennen. Und Jesus sagt, lasst uns gehen. Als das Volk Israel das erste Mal das Passa gefeiert hat, da ging ein Todesengel durch Ägypten. Ich glaube, da hat keiner geschlafen. Die haben alle gewacht. Reicht das Blut an der Tür wirklich aus? Sie haben nach ihren Kindern geguckt. Ihre Lenden waren umgürtet. Und sie haben gewusst, bald geht's los. Wir sollen wachen und nicht schlafen. Wir sollen leben und nicht tot sein. Da heißt es in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Vers muss uns keine Angst machen. Er muss uns nur zeigen, dass wir in der Gefahr sind, zu schlafen. Und wir sollen wachen, weil wir wissen, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Die letzten zwei Bausteine ist die Gemeinschaft und der Baustein des Erbauens. Ich möchte euch ermutigen, viele von diesen Steinen in unsere Mauer einzusetzen. Die Gemeinde wird an einigen Stellen als Körper bezeichnet. Ein Körper ist auf jedes seiner Glieder angewiesen. Ich möchte euch dazu ermutigen, wieder Teil der Gemeinschaft zu sein. Wartet nicht, bis ihr angesprochen oder eingeladen werdet. Seid aktiv und sucht die Gemeinschaft nicht nur am Sonntag. Erbaut euch gegenseitig. Wir sollen wachen und leben. Aber mal die nächste Folie bitte reinmachen. Es sind nur zwei Titel geblieben. Tut Buße und vergebt einander. Da sage ich jetzt nichts dazu. Weil Jesus uns liebt und uns vergibt, sind auch wir schuldig, einander zu lieben und zu vergeben. Und das Letzte, was Jesus den Gemeinden in 7 Gemeinden sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wir sollen nicht warten auf morgen, sondern heute. Und ich möchte die Predigt mit einem Wort an die Galater zusammenfassen. Das habe ich ganz am Anfang meiner Vorbereitung gefunden und ich habe ein Smiley dahinter gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob das so lustig ist. Oder Galater 5, die Verse 13 bis 16. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder und Schwestern und Eltern und Kinder und Großeltern. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt kommt der Vers, wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Warum Smiley? Ich habe mich gefreut, dass der Paulus realist ist. Und der Paulus, der weiß, wie es in den Gemeinden in Galatien, in Ephesus, in Korinth zuging. Die haben sich gegenseitig gebissen. Und Paulus sagt, fresst euch nicht auf. Wenn es Auseinandersetzungen gibt und Diskussionen, dann führt die, aber führt alles in Liebe und verzehrt euch nicht. Die nächste Folie, ich möchte gern mit dem Vers aus Nehemia schließen. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz. Ich dachte immer, da steht Stärke und war überrascht, als ich in meiner Bibel gelesen habe, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz. Nachdem Nehemia die Mauer gebaut hat, lebte das Volk wieder in Sicherheit. Und der Nehemia, der klopft sich auf die Schulter und sagt, die Mauer gibt uns Sicherheit und Schutz. Er sagt zu seinem Volk, nicht die Mauer gibt uns den Schutz, sondern die Freude am Herrn ist euer Schutz. Und es ist mein Wunsch, dass ihr die Freude am Herrn nicht verliert. Freut euch am Herrn und an seinem Schutz. Liebt einander, macht euch keine Sorgen, lebt nach Gottes Wort, haltet euch von der Unzucht fern, wacht, lebt, seid nicht tot, lasst uns gemeinsam an unserer Mauer weiterbauen. Amen.